In dieser Folge von Jetzt mal ganz in Ruhe erfahrt ihr, dass Wolken in einem Wolkenhochhaus mit 3 Stockwerken leben, warum die einen Wolken kühlen und andere aber wärmen und was Wolken mit einem mysteriösen Sprung der weltweiten Temperatur in den letzten 2 Jahren zu tun haben. Viel Spaß! Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und der 2. Wolkenfolge, nachdem wir letzte Woche die Wolken geliebt haben. Es ist ein bisschen verrückt, da war alles grau und grau und ich musste die Wolken lieben und kaum sind die Wolken weg, gibt's jetzt schöne sonnige Wintertage und jetzt soll ich die Wolken hier mit euch problematisieren, das gefällt mir eigentlich nicht.
Tja, die Natur lässt eben nicht mit sich verhandeln, das können wir leider nicht einstellen, pünktlich zur Aufnahme und schließlich sind wir ja hier auch kein Schönwetter-Podcast.
Ne? Ja, das ist wohl so. Dann legen wir mal los. Also letzte Woche seid ihr mit einem spannenden Cliffhanger aus der Folge rausgegangen. Wie war das nochmal? 2023 sind die Temperaturen weltweit sehr sprunghaft angestiegen, quasi nach oben geschnellt und das war sehr rätselhaft und es konnte niemand so richtig erklären, woran das lag.
Ja, 2023 war ein ziemlich krasses Rekordjahr, was die Temperaturen angeht. Mhm. Also einerseits ist die weltweite Durchschnittstemperatur etwa 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau gewesen. Und die Jahre davor waren das ja immer so 1,1, 1,2 Grad. Also plötzlich gab es da einen Sprung von etwa 0,3 Grad in einem Jahr nach oben. Und natürlich ist es so, dass es immer Schwankungen von Jahr zu Jahr gibt. Das ist ganz normal. Aber so einen starken Ausreißer, das hatte wirklich niemand erwartet.
Dazu kam auch noch, dass sich die Meere unerwartet stark erwärmt haben. Also genauer gesagt die oberste Wasserschicht. Und im Nordatlantik war das besonders extrem. Da gab es einen Temperatursprung von etwa einem Grad im Frühjahr 2023 und das hatte man so auch noch nie beobachtet.
Und die Klimaforschung hat dann gerätselt, woran es liegt und jetzt weiß man, es hat mit Wolken zu tun. Ist das so?
Ja, also es gibt zumindest eine ganz neue Studie, die das nahelegt und darüber wollen wir heute unter anderem sprechen und mal schauen, ob wir damit dieses Temperatursprungrätsel hier heute auflösen können.
Es ist schon komisch. Letzte Woche habt ihr erzählt, dass Wolken im Grunde beides können. Die können die Erde kühlen und sie können die Erde warm halten. Dass aber die Kühlung durch den Albedo-Effekt, also dieses Rückstrahlvermögen durch Reflektieren von Sonnenstrahlung, dass diese Kühlungseffekte klar überwiegen und die Erwärmungseffekte überkompensieren. In Summe kühlen Wolken also die Erde, hat er gesagt, das war die Schlussfolgerung. Und zwar um etwa 5 Grad Celsius im Durchschnitt. Das ist ja schon mal ein ganz schöner Batzen. Wie sollen die Wolken denn jetzt dafür verantwortlich sein, dass es einen Temperatursprung in Richtung warm gegeben hat? Das passt ja irgendwie nicht zusammen.
Na, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das anhand dessen erklären könnte. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass es durch die Erderwärmung einfach insgesamt weniger Wolken gibt, als es beispielsweise noch vor 100 Jahren gab. Mhm. Und das würde den Kühleffekt verringern und die Erde dadurch erwärmen.
Mhm. Das wäre aber ja schon komisch, denn durch eine wärmere Erde ist ja auch mehr Wasserdampf in der Luft, weil mehr Wasser verdunstet. Und dadurch sollten ja eigentlich auch mehr Wolken entstehen können. Das wäre schon sehr seltsam, wenn jetzt plötzlich durch die Erwärmung weniger Wolken entstünden.
Tja, an so einen einfachen Zusammenhang habe ich in den 90ern auch noch geglaubt. Ich kann mich noch genau an eine Doku erinnern im Fernsehen. Da hieß es auch, ja, eine wärmere Erde ist auch eine Erde mit mehr Wolken. Und das könnte dann zu einer sogenannten negativen Rückkopplung führen, also indem die zusätzlichen Wolken dann zusätzlich kühlen und die vorhergehende Erderwärmung, die die Wolken erst erzeugt hat, dann im Zaum halten würde. Und das hat mich damals, da war ich noch Schüler, ziemlich beruhigt.
Du hast dir schon in den 90er Jahren als Schüler Sorgen um die Erderwärmung gemacht, echt?
Ja, sogar total, total doll. Also es war damals schon völlig klar, dass die Erde immer wärmer wird, wenn wir weiter fossile Energieträger verbrennen. Auch wenn die Prognosen, wie es nun genau weitergeht, damals sicherlich noch mehr Unsicherheiten hatten als heute, war das ja völlig klar. Und mich hat das total umgetrieben. Ich bin ja auch an der Küste aufgewachsen und ich hatte immer richtig Angst vor dem Meeresspiegelanstieg als Jugendlicher, sage ich mal. Aber leider, diese Fernsehdoku, die ich damals gesehen habe, die war zu optimistisch und zu naiv, denn es ist natürlich wie immer beim Klima viel komplizierter, auch mit den Wolken.
Genau, und das wollen wir heute mal ein bisschen aufrollen. Zunächst mal ist es ja so, Wolken sind nicht gleich Wolken. Das haben wir in der vorangegangenen Folge schon angekündigt. Auch wenn Wolken die Erde in Summe kühlen, gibt es trotzdem bestimmte Typen, die die Erde sogar eher mit ihrer eigenen Wirkung erwärmen. Und wenn gerade von solchen, die also die Erde eher erwärmen, mehr entstehen, als es vor der Industrialisierung der Fall war, dann wäre das ja zum Beispiel schon mal ein ernstes Problem.
Okay, dann geht's jetzt richtig los. Das Problem mit den Wolken, das heißt die Folge ja, das müsst ihr jetzt natürlich erklären, warum manche Wolken kühlen und andere wärmen. Was unterscheidet diese Wolkentypen?
Genau, das werden wir gleich besprechen. Aber vorher gibt's noch andere mögliche Probleme mit den Wolken, auf die wir zu sprechen kommen. Es kommt nämlich auch darauf an, wo Wolken genau entstehen. Mhm. Zum Beispiel gibt es Wolken über den Tropen, also in der Nähe des Äquators. Die haben einen viel größeren Albedo-Effekt als zum Beispiel Wolken in den Polarregionen.
Warum? Was ist bei denen anders?
Weil in den Tropen die Sonne intensiver scheint. Da kommt das Licht ja quasi senkrecht von oben. Mhm. Und an den Polen fällt es nur schräg auf die Erde und ist damit sozusagen auf der gleichen Landfläche weniger intensiv. Deswegen können Wolken in den Tropen auch viel mehr Sonnenlicht zurück ins All reflektieren, als
weil mehr kommt.
Ja. Genau, als die gleiche Menge Wolken das in unseren gemäßigten Breiten oder eben in den Polarregionen könnte. Dazu kommt, dass in den Tropen, also auf dem Festland dort, eben auch eine Menge Wald wächst und überhaupt viel Grün ist. Und der Wald und dieser ganze Bewuchs hat eine geringere Albedo und nimmt deshalb viel Sonnenstrahlung auf. Das heißt, wenn da Wolken fehlen, dann hat das auch einen besonders großen Effekt, weil das Sonnenlicht dann vom Wald besonders gut absorbiert werden kann. Mhm. Umgekehrt ist es in vereisten Regionen wie an den Polen natürlich ganz anders. Wenn da die weißen Wolken fehlen, dann trifft das Sonnenlicht ja auf das weiße Eis, was darunter ist. Mhm. Und das kann auch immer noch ganz gut Sonnenstrahlung reflektieren. Das heißt, da ist der Unterschied, ob Wolken da sind oder nicht, viel geringer, als es in den Tropen ist.
Also, interessant, wenn man so genau hinguckt, wie dann doch filigran die Zusammenhänge sind. Also wenn in den Tropen etwas weniger Wolken entstehen, dafür aber mehr Wolken in Nordeuropa oder so, dann erwärmt das in Summe womöglich die Erde, weil die neuen Wolken im Norden zwar kühlend wirken, aber die fehlenden Wolken in der Äquatornähe überhaupt nicht kompensieren können, weil der wärmende Effekt durch das Fehlen der Wolken dort am Äquator viel größer ist. Das ist ja fies.
Ja.
Also da muss man wirklich genau hinschauen, was durch die Erderwärmung mit den Wolken passiert. Entstehen überhaupt mehr Wolken? Und wenn ja, was für Wolken, wo auf der Erde, in welchen Breiten? Das ist sozusagen, das sind die verschiedenen Komponenten, die man da betrachten muss.
So ist das.
Okay, dann schauen wir jetzt mal genau hin, so wie das dann sein muss. Lass uns doch mit den Wolkentypen anfangen. Also was gibt's denn da eigentlich für Arten und welche kühlen und welche erwärmen die Erde?
Ja, da fragst du was. Wolkentypen gibt's nämlich eine ganze Menge. Es gibt sogar einen internationalen Wolkenatlas, wo alle Arten drinstehen. Die vier Familien, die Gattungen darunter und dann die Arten und Unterarten. Also es ist echt kompliziert, aber zum Glück müssen wir das heute nicht im Detail besprechen. Wir machen es einfach ganz grob und schauen uns nur die vier Wolkenfamilien an. Das ist nämlich so die gröbste Einteilung, die man bei den Wolken vornehmen kann. Und fangen wir mal mit der ersten Familie an. Die umfasst die sogenannten Tiefenwolken. Also das sind alle Wolkenarten, die nicht höher als 2 Kilometer in der Atmosphäre schweben. Und dazu gehört zum Beispiel die Cumuluswolke. Das sind diese schönen, flauschig weißen Bilderbuchwolken, die auch jedes Kind gerne auf Bildchen malt.
Also die Schäfchenwolken.
Genau, und die sind nicht nur hübsch anzusehen, sondern die sind auch in Anführungsstrichen gut für unser Klima, denn die kühlen genauso wie alle anderen tiefen Wolkenarten auch. Das heißt, die reflektieren am Ende mehr Energie von der Sonne direkt ins All zurück, als sie an Wärmeenergie von der Erde durch ihren eigenen Treibhauseffekt zurückhalten.
Okay, tiefe Wolken kühlen die Erde. Dann vermute ich mal, dass es auch eine Familie der hohen Wolken gibt und lass mich raten, die sind ein Problem.
Richtig, so ist es. Die hohen Wolken können in den Tropen bis zu 18 Kilometer hoch vorkommen. Bei uns in den gemäßigten Breiten liegen sie aus bestimmten Gründen etwas niedriger. Da sind es maximal 13 Kilometer Höhe. Und die Untergrenze liegt so bei 5 bis 6 Kilometern. Dazwischen bewegen sich die hohen Wolken. Und die bekanntesten Vertreter davon sind die Cirruswolken. Das sind diese ausgefransten Streifen, die so ganz weit oben hängen. Mhm. Und die bestehen auch nicht aus Wassertröpfchen, sondern aus winzigen Eiskristallen. Und, du hast es schon richtig vermutet, die kühlen in Summe nicht, sondern die wirken in Summe leider erwärmend.
Okay. Warum machen die das?
Erstmal können die hohen Wolken nur wenig Sonnenlicht ins All reflektieren, weil sie sehr dünn sind. Also es sind nicht so dicke Brocken, wo kaum Licht durchkommt, sondern die sind eben lichtdurchlässig. Auf der anderen Seite können diese Wolken aber Wärmestrahlung von der Erde und aus den unteren Atmosphärenschichten gut absorbieren und da oben sozusagen speichern, also die Wärme eben gut zurückhalten, so wie es eben beim Treibhauseffekt passiert. Und das liegt daran, dass diese Wolken hoch oben sehr kalt sind und deswegen können sie Wärme auffangen, aber strahlen nicht besonders viel davon wieder ab in Richtung All. Also können gut verschlucken, müssen nicht viel davon wieder loswerden.
Genau, und dann gibt's natürlich noch die Familie der mittleren Wolken. Das sind eben die dazwischen, die tummeln sich so in den Höhen zwischen 2 und 5 Kilometern. Und die, kann man etwas vereinfacht sagen, sind relativ klimaneutral. Also da hebt sich kühlende und wärmende Wirkung ungefähr auf. Und ja, die vierte Familie, das sind die sogenannten vertikalen Wolken. Da habe ich mir den bekanntesten Vertreter extra aufgeschrieben. Die Cumulonimbus, das sind diese riesigen Regen- und Gewitterwolken. Also die können sich wirklich über 10 Kilometer von ihrem unteren Ende bis zum oberen Ende erstrecken.
Die türmen sich dann so auf, ne? Das kennt man von Unwettern.
Die gehen wirklich über alle drei Wolkenstockwerke. Also da, wo die niedrigen Wolken sind und da, wo die hohen Wolken sind, tauchen sie auch noch auf in einem. Und ja, die wirken insgesamt auch eher kühlend, aber der Effekt ist nicht so groß wie bei den reinen tiefen Wolken.
Okay, das sind die vier Wolkenfamilien, vor allen Dingen definiert durch die Höhe, in der sie so wohnen und wie sie jeweils aufs Klima wirken, habe ich verstanden. Aber jetzt ist die Frage, wie ändert sich denn das Verhältnis dieser verschiedenen Wolkensorten in der Atmosphäre zueinander, wenn es jetzt wärmer wird auf der Erde? Welche Arten werden dabei mehr? Welche weniger? Weiß man das überhaupt? Wie findet man sowas überhaupt raus?
Das war lange Zeit wirklich unklar. Also ob bestimmte Wolkentypen häufiger und andere seltener werden im Zuge der Erderwärmung. Und du kannst dir ja vorstellen, dass das auch schwer zu messen ist. Mhm. Also wer kann schon sagen, wie das vor 100 Jahren überhaupt aussah? Ja, man könnte sich Gemälde angucken, aber das ist eben nicht allzu zuverlässig. Es gab eben noch keine Beobachtungssatelliten oder andere Messinstrumente, die das wirklich dingfest in Zahlen dokumentieren konnten. Heute geht das viel besser, aber man braucht ja auch insbesondere Daten von früher, um vergleichen zu können, was sich eben über ein Jahrhundert zum Beispiel verändert hat. Jetzt trudeln aber nach und nach immer mehr Daten ein, seit wir eben erfreulicherweise Satellitentechnik und dergleichen haben und man weiß schon deutlich besser Bescheid als noch vor 10 bis 20 Jahren.
Und lass mich raten, die Dinge deuten darauf hin, wir sprechen ja heute über das Problem mit den Wolken, dass die hohen, wärmenden, in Summe wärmenden Wolken mehr werden und die tiefen, in Summe kühlenden Wolken werden weniger. Oder eins von beiden zumindest.
Das hast du jetzt aus reinem Pessimismus geschlossen, ne?
Ja, es ist im Detail kompliziert, aber man kann wirklich einen Trend in diese Richtung erkennen. Und das hat gleich mehrere, eben teilweise ziemlich komplexe Gründe. Also müssen wir das der Reihe nach erklären. Ein Grund, warum es heute mehr hohe Wolken gibt als noch vor 100 Jahren, der könnte dir sogar selbst einfallen, Jens. Ich habe auch einen kleinen Tipp. Hat was mit Urlaub zu tun.
Urlaub? In meinem Urlaub gibt es niemals Wolken, sag mal, hat meine Frau streng verboten. Du meinst künstliche Wolken, also Kondensstreifen genau. Von Flugzeugen, klar. Die Flugzeuge fliegen ja auch 10.000 bis 12.000 Meter hoch, also genau da, wo diese erwärmend wirkenden Cirruswolken sich auch tummeln. Sind denn dann Kondensstreifen auch mit für Erderwärmung verantwortlich?
Ja, und sogar ganz schön ordentlich, dafür, dass es so ja relativ wenig ist, wenn man mal so hoch guckt. Mhm. Also in einem Flugzeugtriebwerk ist es ja so, da wird Kerosin verbrannt und rauskommt CO2, also das eine Treibhausgas, aber auch H2O, also Wasserdampf, auch ein Treibhausgas. Und weil es da oben saukalt ist, gefriert dieser Wasserdampf da zu Eiskristallen und das sind genau diese Kondensstreifen, also es sind auch Eiskristallwolken. Mhm. Und ja, allein das CO2 aus der Verbrennung in Flugzeugtriebwerken, das macht ja schon ungefähr 2% des von uns Menschen verursachten CO2s in der Luft aus. Also das ist schon mal ganz schön ordentlich viel. Mhm. Und die Klimawirkung der Fliegerei wird aber durch diese Kondensstreifen nochmal deutlich verstärkt. Etwa verdoppelt, kann man sagen. Wobei, so genau kennt man die Zahlen nicht, wie groß der Einfluss ist. Da gibt es unterschiedliche Studien, die sich auch leicht widersprechen. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall nicht unerheblich. Mhm.
Das wirkt ja doch schon mal erstaunlich viel, wenn man diese dünnen Streifchen da am Himmel anschaut. Und da kann man ja auch nichts gegen machen, also außer weniger fliegen. Die entstehen ja nun, wenn Flugzeuge fliegen.
Na, das tun sie nicht zwangsläufig. Man könnte tatsächlich Flugrouten und auch die Höhe von Flügen verlegen oder so planen, dass Kondensstreifen gar nicht erst entstehen mitunter. Denn wenn sie entstehen, können sie unterschiedlich stark sein und das hängt eben von den Bedingungen außenrum ab. Wie ist die Luftfeuchtigkeit? Wie ist die Temperatur in einer bestimmten Luftschicht? Und dadurch ergibt sich dann eben, ob überhaupt ein Flugzeug einen Kondensstreifen hinter sich herzieht oder ob es das nicht tut. Wenn man das berücksichtigt, sozusagen meteorologisch und die Flugrouten entsprechend verlegt, dann kann man die Häufigkeit von Kondensstreifen zumindest verringern. Aber das wird natürlich nicht gemacht, weil die Flugrouten ja nach wirtschaftlichen Gegebenheiten, nach Treibstoffeffizienz oder auch nach politischen Umständen oder sowas in der Regel gelegt werden. Mhm. Und wenn die Kondensstreifen dann einmal da sind, dann wärmen sie natürlich insbesondere nachts, denn nachts gibt es kein Sonnenlicht zu reflektieren, aber eben Wärmestrahlung einzufangen.
Gut, ganz auf nächtliche Flüge kann man ja auch nicht verzichten, gerade bei den ganz langen Interkontinentalflügen, die sind ja oft über Nacht. Ne?
Das stimmt. Am besten hilft natürlich einfach weniger fliegen, ist ja klar.
Aber sag mal, für diesen plötzlichen, rätselhaften Temperaturanstieg 2023, da können die Kondensstreifen ja wohl nicht verantwortlich gewesen sein. Soweit ich weiß, ist der Flugverkehr jetzt nicht rapide gestiegen in den letzten Jahren, durch Corona-Pandemie vielleicht sogar noch ein Stück weit weniger geworden.
Ja, das stimmt. Also die Kondensstreifen, die sind eher so ein schleichender Effekt, der sich eben über die Jahrzehnte mit dem wachsenden Flugverkehr immer mehr erhöht hat. Aber Kondensstreifen sind eben auch längst nicht das einzige Problem mit den Wolken. Denn auch die tiefen Wolken machen Probleme, beziehungsweise die messbare Abnahme von tiefen Wolken.
Ernsthaft? Die tiefen, also die kühlenden Wolken, die werden jetzt auch noch weniger?
Ja, also leider sieht es zumindest laut den Daten, die man heute so hat, danach aus. Und das, obwohl ja mehr Wasserdampf in der Luft ist.
Und das hat man gemessen, dass die weniger werden? Mit einem Wolkometer?
Nicht mit einem Wolkometer. Und wie gesagt, die Klimaforschung ist da gerade dran. Aber es gibt schon aussagekräftige Zwischenergebnisse. Also vor allen Dingen Satellitendaten von der NASA, die haben gezeigt, dass die Albedo der gesamten Erde 2023 so niedrig war wie noch nie. Also zumindest seitdem man diese Daten aufzeichnen kann.
Okay, also 2023, wenn das stimmt, dann wurde eben besonders wenig Sonnenlicht einfach zurück ins All geschickt, weil die Albedo besonders niedrig war. Aber der Rückgang der Albedo kann doch auch mit dem Abschmelzen von Eismassen auf der Erde zusammenhängen, wenn da weniger weiße Flächen sind, die reflektieren können.
Genau, das beobachtet man auch. Mhm. Aber die Daten zeigen eben auch, dass dieser wenige Eiseffekt nur zu ungefähr 15% wirklich für den Rückgang dieser gesamten planetaren Albedo verantwortlich sein kann. Mehr kann es nicht sein. Das hat eben eine ganz neue Studie des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven gerade gezeigt. Die werden wir übrigens auch verlinken in den Shownotes dieser Folge. Und die haben auch diese neuen NASA-Daten eben verwendet und haben das rausgefunden. Den größten Effekt, so zeigt diese Studie, hat dagegen eben doch der Rückgang von niedrigen Wolken, vor allen Dingen in den nördlichen mittleren Breiten und in den Tropen. Da hat man das besonders stark gesehen. Und am größten war der Rückgang über dem Atlantik.
Also es gibt tatsächlich weniger tiefe Wolken, offensichtlich ausweislich dieser Daten. Aber warum ist das so? Hat man dafür jetzt auch eine Erklärung gefunden oder rätselt man da noch?
Ja, es gibt mehrere Gründe, die da zusammenkommen. Und einen davon haben wir letzte Woche schon erwähnt. Das sind die fehlenden Kondensationskeime für die Entstehung der Wolken.
Warte, wie war das noch? Damit Wasserdampf in der Luft zu Wolken kondensiert, reicht es eben nicht, dass die relative Luftfeuchtigkeit irgendwo über 100% steigt. Dann entstehen nicht automatisch Wolken, denn es muss auch noch so kleine Schwebeteilchen in der Luft geben, an denen diese Tröpfchenbildung anfangen kann.
Genau, wir haben das mit einem Buffet bei einer Hochzeitsgesellschaft verglichen. Es muss jemanden geben, der den Anfang macht und da geht die Kondensation.
Sonst passiert nichts.
Richtig, ja. Genau. Über den Meeren ist die Luft heute deutlich sauberer, als sie es in vergangenen Jahren und Jahrzehnten war, weil die Schifffahrt nicht mehr so viele Rußteilchen und Schwefeldioxid und andere Schadstoffe in die Luft entlässt. Dafür ist vor allem eine neue weltweite Vorschrift verantwortlich, die besagt, dass seit 1. Januar 2020 Schiffe nur noch mit schwefelarmem Treibstoff fahren dürfen. Das heißt, Schiffstreibstoff darf nur noch 0,5% Schwefel enthalten und zuvor lag dieser Grenzwert bei 3,5%.
Genau, und dieses Schwefeldioxid, das sind ja einfach nur Moleküle, also noch keine wirklichen Schwebeteilchen. Aber wenn die in die Luft gelangen, dann reagieren die da zu sogenannten Sulfataerosolen. Also das sind ja dann größere Konglomerate, sage ich mal, also so richtig kleine
Teilchen. Also Partikel so.
Partikel, die in der Luft schweben und die können dann eben als Kondensationskeime für die Wolkenbildung dienen. Und ja, wenn man sich so bestimmte Satellitenaufnahmen vom Atlantik auch anguckt, dann kann man da wirklich die Hauptschiffsrouten gut drauf erkennen, weil eben über diesen Schiffsrouten auch so längliche, so ähnlich wie Kondensstreifen, eben so langgezogene Wolken entstehen. Nur, dass sie eben nicht ganz oben in der Atmosphäre sind, wie die Kondensstreifen der Flugzeuge, sondern eben tiefe Wolken sind. Und die wirken dann kühlend.
Weil die Wolken entstehen dann ausgelöst durch die Partikel aus den Schornsteinen der großen Schiffe. Aber es ist ja verrückt, die Luft wird sauberer, weil die Schiffe neue Regeln beachten müssen, was den Treibstoff angeht. Aber das ist schlecht fürs Klima, weil dann weniger tiefe Wolken über dem Atlantik sich bilden und weil es dann noch schneller warm wird.
Leider ist das so. Aber zum Glück ist das nicht der Haupteffekt, warum wir jetzt heute weniger tiefe Wolken messen in diesen Daten. Sonst käme womöglich noch jemand auf die Idee, die Atmosphäre in Zukunft voll zu pusten, extra mit Schadstoffen, damit es kühler wird. Die Aerosole haben noch einen zweiten Effekt, nämlich die sind auch selbst Teil der Albedo. Also die erzeugen nicht nur Wolken, die dann viel reflektieren, sondern sie reflektieren auch selbst direkt das Sonnenlicht.
Aber das wird doch auch überlegt, ganz grundsätzlich, also künstliche Wolken zu machen, all solche Stunts, also das Geoengineering, da gibt's doch die Idee mit Flugzeugen oder Ballons massenhaft solcher Partikel, ich glaube auch Schwefeldioxid, in die Atmosphäre zu verteilen, um dann das Klima zu retten, beziehungsweise die Temperatur zu senken.
Ja, das stimmt. Aber das ist ein anderes Thema für eine neue Folge. Ja. Wir sprechen ja heute nur über die Wolken und müssen da natürlich uns drauf konzentrieren. Also diese fehlenden Aerosole sind nicht der wichtigste Grund jetzt für weniger tiefe Wolken. Die Hauptursache, die liegt wohl wirklich in der Erderwärmung selbst. Also es ist dann wieder so eine Art Rückkopplungsprozess. Denn wenn die Luft wärmer ist, dann hat das natürlich auch direkten Einfluss auf die Wolkenbildung. Mhm. Denn Wolken können sich ja zum Beispiel auch wieder auflösen, wenn die Luft sich erwärmt, weil die Tropfen dann auch wieder verdunsten in der Luft. Das sorgt in tropischen Regionen schon heute dafür, dass da weniger Wolken dauerhaft entstehen können.
Mhm, weil es wärmer geworden ist.
Genau. Und mehr Wärme in der Atmosphäre ist ja gleichbedeutend damit, dass insgesamt mehr Energie in der Luft steckt. Und das hat wiederum zur Folge, dass verschiedene Luftmassen sich stärker durchmischen, weil einfach insgesamt mehr Turbulenzen da sind und die Luft weniger geneigt ist, einfach sozusagen in Schichten ruhig übereinander zu liegen. Mhm. Wenn also sehr feuchte Luft aufsteigt, dann kann es häufiger dazu kommen, dass die feuchte Luft sich mit trockenen Luftschichten vermischt, weil einfach insgesamt mehr Vermischung passiert, noch bevor sich überhaupt Wolken bilden. Und diese Vermischung senkt dann wieder die relative Luftfeuchtigkeit und dann ist die Luft mitunter gar nicht mehr feucht genug, um überhaupt Wassertröpfchen kondensieren zu lassen und dann entsteht gar nicht erst eine Wolke, weil mehr Vermischung da ist.
Das ist wirklich ungünstig. Also obwohl mehr Wasserdampf in der Luft ist und man denken könnte, dann entstehen auch mehr Wolken, die machen es dann auch gleich wieder ein bisschen kühler, kann es eben trotzdem passieren, dass nicht mehr, sondern weniger gerade von diesen tiefen Wolken entstehen. Und dann haben wir es ja wieder mit so einem Rückkopplungseffekt zu tun. Luft wird wärmer, es gibt weniger tiefe, kühlende Wolken und das führt dazu, dass es noch wärmer wird, weil dann weniger Albedo ist.
Richtig. Das ist das Problem mit den Wolken.
Ganz schön schlechte Nachrichten, finde ich, wo ich doch letzte Woche so ein bisschen Hoffnung in die Wolken auch gesetzt hatte. Da hattet ihr die ja geliebt oder mich sie lieben gelehrt.
Ja, leider ist das so. Wobei man dazu sagen muss, die Wolkenforschung ist im vollen Gange, nicht? Also wer weiß, was noch für Ergebnisse kommen. Aber der Trend sieht im Moment wirklich so aus, dass durch die Erderwärmung die Wolken, die besonders gut kühlend wirken, weniger werden. Immerhin liefert das aber jetzt eine Erklärung für den sehr starken Temperaturanstieg, den wir eben 2023 weltweit gemessen haben. Das war ja anfangs wirklich sehr rätselhaft. Da gab es unterschiedlichste Ideen, wie man das erklären konnte. Da haben erstmal alle so ein bisschen Theorien aufgestellt, weil man noch keine Daten hatte. Und man konnte es eben, und das war schon von Anfang an klar, nicht mit diesem kontinuierlichen weiteren Anstieg der Treibhausgase in der Luft erklären, den wir ja haben. Das hat nicht ausgereicht, um diesen großen Sprung zu erklären. Und man hat eben auch noch ein besonderes Phänomen gemessen, das war die Wassertemperatur in der obersten Schicht der Ozeane. Die war auch extrem angestiegen und Michael hat es am Anfang schon gesagt, vor allen Dingen im Nordatlantik, da sprang die Temperatur um 1 Grad an, im Frühjahr 2023 war das.
Aber da gibt's doch auch dieses sich immer in bestimmten Zyklen wiederholende El Niño-Klimaphänomen. Das war doch auch irgendwie mit dafür verantwortlich, dass die Temperatur gerade 2023 so sprunghaft geradezu gestiegen ist. Das habe ich jedenfalls mal gelesen.
Das stimmt. 2023 war ein El Niño-Jahr. Wir erklären jetzt mal nicht, was das bedeutet und was bei El Niño genau passiert. Das wäre eine extra Folge. Ist auch echt kompliziert. Aber El Niño sorgt tatsächlich dafür, dass eben Meerestemperaturen in der obersten Schicht auch wärmer werden. Allerdings ist der Effekt gerade im Nordatlantik von El Niño ziemlich klein. Und er reicht bei weitem nicht aus, um diesen drastischen Temperaturanstieg zu erklären. Und ja, die Forschenden vom Alfred-Wegener-Institut haben sich deshalb alle möglichen Effekte angeschaut, die sonst noch in Frage kommen, um eben diese starke Erwärmung erklären zu können. Und am Ende blieb immer noch eine Lücke von 0,2 Grad bei der globalen Erwärmung 2023. Die konnte man nicht erklären.
Aber jetzt schon. Also die fehlenden Wolken waren die Täter.
Ja, das ist zumindest ziemlich wahrscheinlich. Also natürlich kann das so eine Studie jetzt nicht endgültig beweisen. Aber die Studie liefert schon handfeste Hinweise darauf, dass die Wolken wirklich ein bedeutender Teil der Lösung dieses Temperaturrätsels sind. Also das Verschwinden oder weniger werden von tiefen Wolken, die kühlend wirken.
Also Heureka, das Rätsel ist zumindest zu großen Teil offensichtlich gelöst. Mit interessanten Gedanken und Zusammenhängen, die ich heute verstanden habe. Ich versuche das vielleicht noch mal einmal kurz zusammenzufassen. Ich habe gelernt heute, dass es verschiedene Wolkensorten gibt, die vor allen Dingen sich definieren darüber, in welchen Höhen sie entstehen. Es gibt die tiefen Wolken, es gibt die Familie der hohen Wolken, es gibt die mittleren Wolken und dann gibt es die vertikalen Wolken, die alle Stockwerke gleichzeitig umspannen. Das sind diese großen Gewitterambosse und die dann so sehr hoch sind. Und die unterscheiden sich in ihrer Wirkung auf die globale Temperatur. Wir hatten ja vorher gesagt, in der vergangenen Folge, Wolken insgesamt kühlen eher, als dass sie wärmen. Sie machen beides, aber in Summe kühlen sie mehr. Und wenn man jetzt differenziert drauf guckt, stellen wir fest, die tiefen Wolken kühlen die Erde etwas mehr, als sie wärmen. Und die hohen Wolken, die zum Beispiel die Cirruswolken, die erwärmen die Erde etwas mehr. Und jetzt haben wir eben die Situation, dass durch den Klimawandel offensichtlich, durch die globale Erwärmung offensichtlich der Effekt entsteht, dass die tiefen Wolken weniger werden. Das heißt, der kühlende Effekt der Wolken würde dadurch abnehmen. Und das ist ein Teil, möglicherweise ein großer Teil der Erklärung dieses Rätsels aus dem Jahr 2023, wo die Temperaturen im Nordatlantik, aber auch global ganz rapide angestiegen sind und man sich das zunächst nicht erklären konnte. Und ein weiteres Take-Home-Message, was ich heute mitnehme, ist, dass hohe Wolken auch ergänzt werden durch Kondensstreifen, die nämlich genauso wirken wie hohe Wolken bei Flugzeugen. Und dass es durchaus die Möglichkeit gäbe, Flugzeuge so fliegen zu lassen, dass sie weniger Kondensstreifen machen würden und dass das durchaus einen nicht irrelevanten Klimaeffekt hätte, einen positiven Klimaeffekt, der nämlich dann weniger Erwärmungswirkung durch hohe Wolken hervorrufen würde. Interessanter Punkt, das wusste ich auch noch nicht.
Ja, Jens, danke für die super Zusammenfassung. Und ich habe hier noch eine ganz wichtige Ansage. Wir haben ja wieder unseren Fragebogen, den ihr in unseren Shownotes findet. In der letzten Woche hatten wir den, glaube ich, den Link etwas zu spät eingehängt. Also guckt nochmal nach in unseren Shownotes nach dem Link für den Fragebogen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr wieder ausfüllt, wie euch die Folge gefallen hat und wie weit ihr alles gut verstehen konntet.
Genau. Und falls ihr euch wundert, ihr habt euch nicht verguckt. Wir sind diesmal mit einer kleinen Verzögerung aus gesundheitlichen Gründen unterwegs. Aber wir liefern euch natürlich weiterhin jede Woche so bald wir es irgendwie können, Klima und Physik, sonst nichts. Und auch nächste Woche hören wir uns wieder.
Michael, willst du nicht schon verraten, was wir nächste Woche machen? Ah, sehr gut.
Endlich.
Bis dann.
Tschüss. Bis dann. Tschüss.
Jetzt mal ganz in Ruhe ist eine Studio Feinstein Produktion, ermöglicht durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt und begleitet von der Universität Hamburg. Unser Podcast wird aufgenommen in der Wellenschmiede in Hamburg-St. Pauli.